Präsident John F. Kennedy schien völlig in Gedanken verloren zu sein. Ohne dass es ihm richtig bewusst war, zog er seine Hand zum Mund und biss sich dann derart stark in den Handrücken, dass dieser leicht zu bluten anfing. Darüber erschrak er, nahm sofort ein Taschentuch und drückte die Stelle ab, damit sie zu bluten aufhört. Kennedy und Gouverneur Connally befanden sich in der äußeren Ecke der VIP-Lounge des Flughafens von Dallas, Texas, vor einem Fenster. Die Sitzgruppe, in der beide saßen, bestand aus quaderförmigen Elementen, weshalb der Raum fast wie ein Lagerhaus wirkte, in dem Kisten durcheinander liegen.
Ein Karton lag leicht quer vor dem Fenstersims. Die Kartons bildeten eine Auflage für etwas Langes. Kennedy erkannte sofort, was es war. Es war ein Fernrohr für Schaulustige, die das Geschehen auf dem Flugfeld beobachten wollten.
Zum Sichtschutz in Richtung Eingangstür hatte man die Lounge mit einer Art Mauer aus den gleichen kistenartigen Elementen der übrigen Sitzgruppen abgetrennt. Im Treppenhaus war das Getrampel der Reporter zu hören. Kennedy und Gouverneur Connally warteten darauf, dass sich die Wagenkolonne des Präsidenten für die Fahrt bei dessen Besuch auf seiner Wahlkampfreise durch die Stadt formierte. Gouverneur Connally sah Kennedy erwartungsvoll an und sagte:
Mr. Kennedy, Sie können nicht behaupten, dass Dallas Sie nicht liebt. Sie kamen ja eben auf dem Flugfeld vor lauter Händeschütteln kaum vorwärts. Ist es nicht auch mal eine willkommene Abwechslung, von Leuten bejubelt zu werden, anstatt schwierige Verhandlungen und Sitzungen zu führen oder hinter dem Schreibtisch zu sitzen?
Kennedy blickte immer noch eine Weile nachdenklich zu Boden, seufzte und entgegnete dann mit einer gehörigen Verzögerung Connally: Wissen Sie, es ist schon ein komisches Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin. Tja, es waren wichtige Entscheidungen in Washington, die im Grunde von hier aus kaum behandelt werden können. Und ich schüttelte stattdessen andauernd Hände, nur um ständig eine Geste der Volksverbundenheit zu demonstrieren. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin von der Masse der Leute in Texas, die mich hier am Flughafen empfingen, ehrlich gesagt überrascht. Das haben Sie schon gut hinbekommen, Mr. Connally, aber glauben Sie, ich bekäme durch Händeschütteln etwas vom Leben dieser Leute mit? Wissen Sie, ich bin ja eigentlich viel mehr überzeugt davon, dass man mit den Leuten auch reden muss. Aber keinen vorbereiteten Smalltalk mit irgendwelchen Schmeichlern aus meinem Wahlvolk. Nein, es müsste spontan kommen, unvorbereitet, ja, aus dem Moment heraus mit x-beliebigen Personen. Und mit etwas Zeit natürlich.
Sie meinen also eine Art Audienz, Mr. President? Ich fürchte nur, das lässt sich heute wirklich nicht organisieren.
Nein. Keine Audienz, um Gottes Willen. Aber verstehen Sie, wo sind die Leute, die nicht am Straßenrand stehen? Wo ist zum Beispiel die Telefonvermittlerin, die weiterhin ihren Dienst macht? Damit auch während meiner Fahrt durch die Stadt telefoniert werden kann. Von denen erfahre ich doch letztlich wesentlich authentischer, mit welchen Situationen sie im Leben fertig werden müssen. Wissen Sie, am liebsten würde ich... Aber nein, lassen wir das.
Was meinen Sie denn?
Schon gut, Mr. Connelly. Ich glaube, da vorne kommt der Sheriff. Die Wagenkolonne scheint bereit zu sein. Folgen Sie mir, Mr. Connelly. Sitzen Sie eigentlich bei solchen Fahrten mehr links oder rechts von Ihrer Frau? Einige Minuten später setzte sich die Wagenkolonne durch Dallas in Bewegung. Kennedy wirkte lustlos, winkte und lächelte weniger als sonst. Seine Frau Jackie fiel es nach einiger Zeit auf.
Was ist denn heute los mit dir, John? Ich denke, Texas ist schwierig zu gewinnen. Dann zeig doch auch mal den Leuten, dass du dich für sie interessierst. Sei doch ein bisschen freundlich. Von mir verlangst du das doch auch immer.
Flüsterte sie ihm zu. Kennedy reagierte nachdenklich. Zeigen, dass ich mich für sie interessiere. Du hast recht. Natürlich muss sich der Präsident für seine Wähler interessieren. Und mit einem entschlossenen Gesichtsausdruck gebot er plötzlich, den Fahrer zu halten. Die Präsidentenlimousine kam an der Ecke Main Street, Houston Street zum Halten. Sofort sprangen Sicherheitsbeamte zum Wagen, um sich nach dem Grund zu erkundigen. Kennedy offerierte ihnen und dem Gouverneur, er habe sich entschlossen, in einem zufällig ausgewählten Haus, in ein zufällig ausgewähltes Stockwerk zu gehen und dort mit zufällig anwesenden Leuten über ihre Arbeit zu sprechen. Ein Präsident, der sich für seine Wähler wirklich interessiert, geht zu den Menschen, ob sie ihn wählen oder nicht. Und niemand, mein Herr, niemand wird mich daran hindern. Auch wenn das unüblich ist, meine Herren, und wenn mein Wahlkampfgegner es anders macht, dann muss ich es noch lange nicht genauso machen. Der Chef des Sicherheitsdienstes begann, den Präsidenten anzuflehen. Doch Connelly merkte, dass die Situation das Publikum auf der Straße auf ungünstige Weise zu beeinflussen schien. Er wollte keinen wie auch immer gearteten Zwischenfall, den die Presse hochspielen konnte, und sagte lautstark:
Wieso soll der Präsident der Vereinigten Staaten nicht mit den Bürgern von Dallas reden, die ihn wählen sollen? Ich sehe da keinerlei Problem. Das werden wir schon hinbekommen, Mr. President.
Damit gab er den entscheidenden Impuls, um Kennedy den Besuch des Hauses zu ermöglichen. Kennedy las die Schrift darüber und sprach zu Connelly: Ah, Texas School Book Depository. Ein Schulbuchlager also. Warum nicht? Gehen wir also hinein. Nehmen wir doch einfach eine höhere Etage, zum Beispiel den 6. Stock. Vielleicht hängen ja nicht alle am Fenster. Los, los, beeilen Sie sich, damit da im Haus nicht alles zusammenläuft und uns folgt. Kennedy ging zügig um die Ecke ins Gebäude, bestieg mit zwei Sicherheitsbeamten den Fahrstuhl und fuhr zum 6. Stock. Der Rest folgte über das Treppenhaus. Oben angekommen, trat der Präsident als erster aus dem Fahrstuhl. Vor ihm lag ein großer, nach drei Seiten des Hauses durchgehender Lagerraum. Außer Unmengen von Kisten war niemand zu sehen. Ein Teil des Raumes vor einem Fenster der äußeren Ecke zur Main Street und Houston Street hin war durch etliche Kisten wie eine Art Mauer abgetrennt. Kennedy nahm zunächst enttäuscht wahr, dass der Raum leer sein musste. Aber er rief dennoch, ob da jemand sei.
Ist da jemand?
Jedenfalls aus dem Fahrstuhl geeilten Sicherheitsleute begannen sich im Raum zu verteilen. Im Treppenhaus hörte man das sich nähernde Getrampel der Reporter.
Plötzlich trat ein Mann hinter der Kistenwand am Fenster hervor, der verdutzt und verängstigt aussah.
Kennedy begann zu strahlen und trat auf ihn zu. Hallo, erschrecken Sie nicht. Ich denke, Sie wissen, wer ich bin. Sicher wundern Sie sich, dass hier plötzlich der Präsident der Vereinigten Staaten vor Ihnen steht. Aber ich habe mich spontan entschlossen, mit jemandem aus Ihrer Firma persönlich zu reden. Jemand, der vorher nicht ausgewählt wurde. Also haben Sie keine Angst. Und kommen Sie doch mal her.
Doch der Mann, der sichtbar erblasste, wich eher zurück. Sein zutiefst erstauntes Gesicht wechselte darauf in ein seltsam verstörtes Lächeln, wobei er gleichzeitig begann, die Hände in einer verneinenden Geste zu bewegen. Dann bewegte er sich langsam rückwärts.
Kennedy versuchte den überaus verblüfften Mann, der immer noch kein Wort sprach, zu beruhigen. Haben Sie keine Angst. Ich will ja nur etwas mit Ihnen reden. Ach, so kommen Sie doch schon. Natürlich müssen Sie überrascht sein, dass ich hier plötzlich vor Ihnen auftauche, aber...
Weiter kam er nicht, denn der Mann war bei seinem Zurückweichen zum hinter ihm liegenden geöffneten Fenster angekommen. Und schon stolperte der Mann über den ungewöhnlich niedrigen, nur etwa 30 cm hohen Fenstersims.
Kennedy und die anderen brüllten noch: Vorsicht! Doch es war zu spät.
Der Mann verlor das Gleichgewicht, brach rückwärts durch das Fenster und stürzte mit einem in die Tiefe. Draußen hörte man das Geschrei der Massen sowie einen dumpfen.
Alle drängten zum Fenster. Kennedy streckte den Kopf hinaus, sah unten den zerschmetterten Körper des Mannes liegen und die nach oben zeigenden Menschen. Ihm verschlug es die Sprache. Die Sache war so entsetzlich, dass er keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Er drückte seine Hände, geschockt vom Ereignis, auf den Mund. Er wollte es nicht glauben. Das dürfte das Ende seiner Karriere sein. Dann fiel Kennedys Blick nach links in den Bereich des Nachbarfensters. Ein Sicherheitsbeamter hatte die dort wie eine Mauer aufgestapelten Kartons zur Seite geschoben, was die Sicht auf die Ecke vor dem Fenster freigab. Erregt zeigte der Beamte auf das, was er hier gefunden hatte.
Ein Karton lag leicht quer auf dem Fenstersims. Die Kartons bildeten eine Auflage für etwas Langes. Kennedy erkannte sofort, was es war. Ein Gewehr mit einem Zielferner.